Kopfzerbrechen. Willkommen bei Kopfzerbrechen, unserem Podcast für Psychologie-Inspiration für Praxis und Alltag. Heute mit der Frage, welchen Einfluss hat eigentlich der Kontext auf ein Schmerzmittel? Und was hat das mit Therapie zu tun? Ja, spannende Frage. Hallo, lieber Alex.
Hallo, liebe Ursula.
Grüß dich.
Hallo.
Du hast was sehr Spannendes mitgebracht und ich bin schon ganz neugierig, welchen Einfluss hat der Kontext, wenn es um Schmerzmittel geht? Und dann auch noch die Verbindung zur Therapie, zum Coaching, zu den Sessions, die wir so in unserem Praxisalltag haben. Fang doch gern gleich einmal an zu erzählen. Ich bin schon ganz gespannt.
Ja, ich hoffe zu Recht. Und zwar geht es darum, dass es hier den lieben Fabrizio Benedetti gibt, der sich einen Namen gemacht hat in der Erwartungshaltung beziehungsweise bei Placebo, Nocebo, bei all diesen spannenden Geschichten. Mhm. Der hat 2003 seine Übersichtsarbeit in Prevention and Treatment erstellt, wo er Bezug nimmt auf andere Studien von zum Beispiel von der Antonella Pollo, die da sehr viel geforscht hat in Richtung Schmerzmittel und wie sehr ist der Kontext entscheidend. Also wie sehr macht es einen Unterschied, ob ich weiß, dass ich ein Schmerzmittel bekomme oder wer mir das Schmerzmittel gibt. Und zusammengefasst kann man sagen, dass es dann um diesen Effekt von sogenannten Open versus Hidden Treatment Geschichten geht. Also ein ganz kurz, also was hat man sich da angeschaut? Also ein Open Treatment ist zum Beispiel eine Ärztin, ein Arzt gibt dem Patienten ein Medikament offen und sagt hier, jetzt bekommen Sie ein Schmerzmittel mit Ankündigung, mit einem persönlichen Kontakt, oft natürlich hoffentlich einem Vorgespräch. Und dann gibt es viel Kontext. Ich weiß jetzt, dass ich das bekomme. Ein Hidden Treatment, wie man sich vorstellen kann, ist dasselbe Medikament, das aber verdeckt verabreicht wird. Und zwar über eine, meistens dann in dem Fall über eine programmierte Infusionspumpe, ohne dass die Patientin oder der Patient weiß, dass jetzt gerade eine Dosis gegeben wird oder in manchen Versuchen auch, kriegt man es dann mit, bei Doppelblindgeschichten, Studien zum Beispiel, und man kriegt aber teilweise nur Kochsalzlösung. Aber bei dem, um es jetzt einfacher zu halten, schauen wir uns an, Open Treatment versus Hidden Treatment. Das heißt, ich bin sozusagen, das kennt jeder wahrscheinlich, leider so an einer Infusion angeschlossen, habe so einen, einen Butterfly meistens im Arm und da hängt ein Schlauch dran und dann wird das einfach am Apparat verabreicht, aber ich weiß eigentlich nicht, wann, ich kriege es auch nicht mit. Ja. Und diese, was hat man da verabreicht? Also immer wieder in verschiedenen Untersuchungen oder Studien, meistens halt Schmerzmittel, unter anderem Morphin, aber auch teilweise angstlösende, also so Anxiolytika oder Anti-Parkinson-Medikamente. Und die Patientinnen wussten sozusagen immer wiederkehrend nicht, was davon, also wann sie es jetzt bekommen haben, weil es eben nicht offen kommuniziert wurde und in anderen schon. Ja. Und das Spannende ist jetzt, was hat man da entdeckt? Ja, zusammengefasst bei diesem Paper ist es so, dass die Medikamente, dass es einen deutlichen Unterschied gemacht hat, ja, auch von der Substanzklasse unabhängig. Also es ist quasi wurscht, was man gibt, es hat immer einen Unterschied gemacht. Und zwar, dass die Stärke der Wirkung extremst abhängt davon, ob es ein Open Treatment oder Hidden Treatment ist. Und zwar, obwohl die Dosis ident war, also völlig identisch, war der Unterschied der erlebten Wirkung der Substanz zwischen 30 und über 100% in der Schmerzreduktion nachweisbar. Ja. Das heißt, sehr, ich würde mal sagen, sehr viel.
Ja. Große Zahl, ja.
Große Zahl. Ja. Und ich habe mir jetzt überlegt, okay, das ist nicht nur natürlich sehr toll für die Patientinnen und Patienten, die das betrifft, ja, das ist ja sehr gut, aber wo holt es uns so ab in unserer Branche, sage ich einmal, ja, oder wo gibt es übergreifend, ja, wir arbeiten ja oft auch mit Leuten, die mit psychosomatischen, mit Schmerzen zu uns kommen oder übergreifend auch mit medizinischen, mit Ärztinnen, Ärzten, Leute aus dem Medizinsektor zusammen. Wieso ist das für uns wichtig? Ja. Und ganz, ganz spannend ist da für mich zum Beispiel die neurobiologische Grundlage von dem Ganzen. Weil jetzt kann man ja hergehen und kann sagen, ja super, dann haben sich die das eingebildet, was für meine Begriffe auch schon toll wäre. Hauptsache es ist so. Ja.
Aber, also solange es wirkt, oder?
Genau, solange es wirkt, passt es auch. Aber Benedetti konnte da auch aufzeigen, dass der Effekt eben nicht nur subjektiv greift, sondern auch neurobiologisch messbar ist. Das heißt, die Schmerzmittel, die da verabreicht wurden, die haben tatsächlich dazu geführt, dass im Gehirn dann zusätzlich diese körpereigenen Opioide ausgeschüttet wurden. Ja, also dieses, wie soll ich sagen, das System, das wir da alle Gott sei Dank haben, das dann Schmerzen, unter anderem die Schmerzen verringert. Ja. Und das ist beim verdeckten Geben sozusagen ausgeblieben, diese Aktivierung. Das heißt, es ist auch körperlich, also neurobiologisch messbar, der Körper oder unser Organismus, je nachdem, wie wir das jetzt formulieren wollen, bekommt diesen Kontext mit, dass da jetzt was passiert, erzeugt vereinfacht ausgedrückt eine Erwartungshaltung und reagiert wirklich auf neurobiologisch messbarer Ebene mit einer Ausschüttung oder einer erhöhten Ausschüttung von diesen eigenen Stoffen, diesen Opioiden. Ja? Das heißt, der Kontext, also die Begegnung, das ist dann was uns sozusagen betrifft, ja, die Ankündigung, die Erwartung, das Vertrauen, all das führt zu neurochemischen Prozessen im Gehirn. Das ist nicht nur so ein, wir manipulieren die Leute dahin und sie spüren das jetzt nicht mehr so, sondern das ist so. Also diese Erwartungshaltung und der Kontext hat wirklich, man könnte fast sagen, pharmakologische Relevanz. Ja. Und das ist was sehr, sehr Tolles, das uns natürlich dann auch in der Praxis bestärkt und wie wir jetzt vielleicht noch besprechen werden, auch natürlich die Klientinnen, Klienten oder Patienten dann im medizinischen Sektor abholt und vielleicht auch gut zu wissen ist. Ja.
Absolut gut zu wissen ist, finde ich. Und da sind wir eh schon dort, weil du sagst, was es dann für uns bedeutet. Ja? Heißt das für dich, dass du Dinge noch deutlicher ankündigst zum Beispiel oder über die Wirkung noch mehr sprichst? Oder was bedeutet es denn für dich?
Es bedeutet, ich fange mal mit dem sehr praktischen Beispiel an, dass ich in meiner Praxis tatsächlich auch oft mit Leuten arbeite und die begleiten darf, die tatsächlich eben mit medizinischen Themen auch zu mir kommen, mit sogenanntem chronischem Schmerzerleben oder mit akuten Geschichten in der Psychosomatik, egal ob das jetzt irgendwie was mit dem Magen, mit dem Darm ist, Hauterkrankungen, aber auch oft einfach das Thema Schmerzen, die man sich nicht gut erklären kann. Und da ist es natürlich dann sehr oft der Fall, dass die auch in Behandlung sind, in Instituten, in Spitälern, in Kliniken und da ein bisschen berichten, was da abläuft. Und da sehe ich so ein bisschen in meiner Verantwortung, die Leute auch zu begleiten, was zum Beispiel das Wording betrifft. Also was hören die Leute dort? Wie wird ihnen erklärt, was sie zu haben scheinen sozusagen? Ja. Es ist ja manchmal auch nicht so fein, wenn manchmal auch die Medizinerinnen anstehen und dann sagen, naja, das ist halt jetzt chronisch, das haben sie jetzt und so. Also das wirkt ja enorm. Und da ist es dann oft sehr hilfreich, das ein bisschen entweder zu verflüssigen, in Frage zu stellen, also jetzt nicht gegen die Ärztin, sondern nur oft, was da kommuniziert wird, in Frage aufzuweichen, zu dekonstruieren. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Und da erwähne ich dann auch so Sachen wie halt diese Studie oder dieses Paper, dass die Leute das auch wirklich verstehen, dass da nicht jemand sitzt, der sagt, na, das sehe ich aber anders wie die Klinik, sondern dass es da einfach ganz gute Forschung dazu gibt. Ja? Also das ist das eine, das ist dann sehr, sehr praxisorientiert schon. Und was ich mir da immer mitnehme, auch für die eigene Praxis oder Arbeit mit Menschen, ist natürlich auch einfach diese Haltung. Also eines meiner Lieblingsthemen ist halt generell diese Erwartungshaltung auch konstruktiv zu nutzen. Ja, also schon ab Stunde 1, wie hoch ist da, also erstens, was erlebe ich für Hoffnung oder auch noch nicht vorhandene Hoffnung, aber wie kann ich Erwartungshaltung schüren, weil die halt ein Wirkfaktor ist. Ja, ein ganz großer Wirkfaktor. Also diese, wie bin ich drauf, wie reagiere ich auf das Thema meines Gegenübers, aber eben auch dieses Thema der Ankündigung einer Intervention, ja, hat oft eine gewisse Erwartungshaltung, die sich neurobiologisch niederschlägt. Und auch das beste Beispiel, das mir manchmal da irgendwie unterkommt, ist zum Beispiel, wir arbeiten ja beide auch mit Trance-Erleben, mit inneren Systemen, also auch sehr hypnotherapeutisch und hypnosystemisch. Und da merke ich oft zum Beispiel, dass Leute, die natürlich nicht das Szene sind, dann zu Recht, ich verstehe es auch, kommen und sagen, ja, das ist eh alles super, jetzt haben wir das besprochen, können wir da aber noch eine Hypnose machen? Das heißt, die nehmen das wie so ein wie soll ich sagen, ein Package, ja, eine ganz starke Intervention, da hängt eine Erwartungshaltung dran und die betrachten das oft isoliert in der Wahrnehmung. Also da machen wir das jetzt, hoffentlich geht sich das noch aus und damit geht natürlich auch eine Erwartungshaltung schon einher. Ja. Das heißt, immer wenn es auch um so klare Interventionen geht, wenn vielleicht du auch in deiner Praxis, wenn du, sagen wir mal, aufstehst und jetzt zum Flipchart gehst oder wenn man manchmal ein Systembrett verwendet oder so, wenn es dann so sichtbar wird, habe ich so das Gefühl, dann steht dann auch verstärkt ein Fokus, ein Fokus auf das, okay, was hat mir das jetzt gebracht, bis hin zu den Fragetechniken natürlich, die wir alle auch hoffentlich gut anwenden, also Aufmerksamkeitsfokussierung. Ja.
Ja, und wenn ich das so zuhöre, denke ich mir auch ein bisschen, also wir eben mit unserem hypnosystemischen Hintergrund, wo ja Transparenz und der Gunter Schmidt nennt es ja so schön Produktinformation, also dass wir oft dazu sagen, erklären, wofür die Intervention, die wir jetzt anbieten, irgendwie gut sein soll, was wir uns davon versprechen, wie die funktioniert und sonstiges, dass das eigentlich ja genau dem dann auch entspricht, oder? Also dass Transparenz und Produktinformation, also Ankündigung und
Ganz genau.
Erklärung und so eigentlich was sehr, sehr Hilfreiches ist, um diese Erwartungshaltung, so wie du sie beschreibst, gut nutzen zu können. Höre ich dich richtig?
Genau, ja, weil es ist natürlich auf der einen Seite für die Beziehung wichtig, die auch ein Wirkfaktor ist, dass die Leute merken, wir arbeiten hier so transparent wie möglich, ja, und schauen, dass es da Augenhöhe gibt, so ein Erleben von Augenhöhe. Wir erklären, was wir tun, und gleichzeitig durchs Erklären entsteht natürlich, also wie du das den Gunter Schmidt erwähnt, der das ja auch meines Wissens oft dann auch so formuliert, sagte: Schauen Sie, ich hätte da was, das würde ich Ihnen gerne anbieten. Das hat schon vielen geholfen. Das macht oft einen Unterschied.
Genau.
Also das alleine, dieses Wording, das auch hoffentlich viele andere Kolleginnen und Kollegen ungefähr so wiedergeben, ist ja was, was eine enorme, im Idealfall natürlich, eine Erwartungshaltung erzeugt, ein neugierig, ein ich mache wieder auf, ich gehe ein bisschen weg von meiner Idee, da kann man nichts machen und lass mich mal ein Stück drauf ein. Und das ist deswegen halt so spannend, weil diese Studie untermauert, das ist jetzt keine Manipulation, sondern es ist in dem Sinne, sondern es ist eigentlich ein neurobiologischer Prozess. Das tut was. Ja? Also es verändert die Haltung. Bei Medikamenten zum Beispiel, wie hier wiedergegeben, verändert es auch das Opioide, also das System, meine Schmerzempfindung. Es wird mir ausgeschüttet. Also da tut sich auch neurobiologisch was. Umgekehrt
Und
genauso,
auch das erklären zu können, ist einfach toll, oder? Das finde ich
ja.
auch, damit es annehmbar ist oder damit es eben nicht so, weiß ich nicht, wenig greifbar klingt, sondern es hat echt handfesten Hintergrund.
Genau, das ist das und natürlich auch für uns nützlich zu wissen, egal ob im Coaching oder in der Psychotherapie, dass Konkurrenz dann so wichtig ist. Also diese Verbindung zwischen Ankündigung und Erleben. Also erstens für die Klientinnen. Wenn wir eine Intervention transparent anbieten, das geht ja, also oft sind ja Fragen einfach in einem Gespräch Interventionen, das muss man ja nicht immer jetzt aushängen mit Achtung, ich frage Sie jetzt was total Spannendes, aber manchmal kriegt es so einen sehr, also so einen isolierten Interventionscharakter, wenn man halt zum Beispiel am Flipchart arbeitet oder mit der Eskalierung. Und da kann man das nutzen, aber genauso gut einfach auch zum Beispiel bei Hausübungen, also bei Verschreibungen, wenn man da was mitgibt und sagt: Schauen Sie mal, machen Sie mal ein Experiment und ich würde zum Beispiel in der nächsten Stunde vergessen, dass ich das aufgegeben habe, dann leidet ja auch die Konkurrenz darunter. Dann sitzt da oft so eine arme Seele vor einem und denkt sich: Jetzt habe ich das 2 Wochen gemacht und jetzt fragt er mich nicht. Ja, das wäre natürlich sehr
Nicht so ideal.
schlecht. Das wäre wahrscheinlich nicht sehr ideal, würde nennen wir es mal, die Compliance ein bisschen beeinflussen für die nächsten Geschichten. Also das ist ganz, ganz spannend und wichtig, wenn da jemand sitzt, der dann sofort auch wieder sagt: Okay, wie ist es Ihnen ergangen? Bevor wir jetzt heute schauen, was ist für heute wichtig, wie ist es Ihnen denn ergangen mit dieser Verschreibung oder mit dem Experiment, dass die schon auch spüren: Okay, mein Gegenüber weiß das noch und das hat einen Sinn, also dieses Ritual oder die Verschreibung. Ja.
Genau, und weil du jetzt Ritual sagst, ich finde auch, so wie du sagst, manchmal eine einzelne Intervention, die man wirklich so ankündigt und erklärt im Vorfeld, bevor sie dann stattfindet, im Vergleich zu denen, die natürlich einfach in einem Prozess so wie nebenbei passieren, aber auch als Intervention gedacht sind, dann hat das ja auch so ein bisschen Ritualcharakter, oder?
Genau, ja. Also das auf jeden Fall. Und Ritual, wie gesagt, mit Erwartungshaltung gekoppelt, extremst hilfreich und wichtig, ja, das auch vorab zu besprechen. So wie du es schon erwähnt hast, also ein bisschen Aufklärung, was diese Idee bewirken soll, also Produktinformation, all diese Sachen sind sehr, sehr wichtig und hilfreich. Das ist nicht nur so ein, wir machen es halt so und andere Schulen oder so machen es halt anders, sondern das macht einfach auch einen Sinn. Ja. Was dahingehend noch zu sagen ist, ich vermische das jetzt vielleicht so ein bisschen auch schon mit dem, wie können wir es im Privaten anwenden. Es ist natürlich auch wichtig für unsere eigene Gesundheit und Haltung. Ja, also diese Befunde von Benedetti und von den anderen wirft ja auch die Frage auf, wie gehe ich dann so mit den Interventionen in eine Stunde? Also wenn ich überfordert bin, wenn ich vielleicht so an diesem Burnout-Erleben kratze, was kommuniziere ich da vielleicht schleichend, was aber dann auch Wirksamkeit leider hat auf die Arbeit. Ja. Also um das mal auch ein bisschen.
Du meinst du als Therapeut jetzt in deiner beruflichen Rolle gerade?
Genau, ja. Also wie gehe ich in die Stunden rein? Wie schaue ich auf die Stunden? Wie geht es mir privat natürlich dann aber auch? Aber wie kann ich das auch privat nutzen? Aber vor allem, wie kann ich da vielleicht mehr Sensibilität schaffen? Ja. Wie geht's mir? Was kommuniziere ich? Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich nicht sehr anwesend bin in so einer Stunde, es wäre schlecht, ja, weil Leute das spüren, dann vergisst man halt diese Interventionen auch abzufragen oder auch die Haltung generell ist dann mehr so vielleicht zu passiv, ja, und dann vermittle ich natürlich auch was, ja. Also das ist jetzt schon vielleicht ein bisschen gestretchter von diesem Paper weg, aber ich denke mir, das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist, weil wo ein Placebo-Erleben da ist, das wirkt, ist ja auch ein Nocebo. Erleben.
Genau, und ich glaube, das ist ja auch das Konzept, das wir in unserem Podcast verfolgen, dass wir ausgehend von einer Studie einfach solche Überlegungen anstellen. Deshalb breite dich aus, genau. Das ist voll in unserem Sinne, finde ich.
Ich breite, okay. Ja, aber das ist, also ich denke mir, das kann man da gut ableiten, dass das einfach auch wichtig ist, Bewusstsein zu schaffen, weil es geht jetzt, wie gesagt, nicht nur in die eine Richtung, es geht halt dann leider auch in die andere. Und wenn man dann manchmal sich selbst in der Haltung erwischt, da weiß ich jetzt auch nicht, oder naja, es ist jetzt schon wirklich so sehr lang schon so, und dann wird das manchmal im Worst Case könnte das dazu führen, dass man dann manchmal Teil des Problems ist und nicht der Lösung, und das gilt es natürlich zu vermeiden.
Ja. Weil es wirksam ist in mehrere Richtungen natürlich.
Weil es so oder so immer wirkt, ja.
Ja, und weil man auch ganz viel liegen lassen kann da eigentlich, gell?
Genau. Interessiert mich nur, wir planen das ja vorher nie. Gibt es so, wenn du das so hörst, du kanntest das ja nicht, die Studie, gibt es was dir dazu einfällt, so in deinem Coaching?
Also die konkrete Studie kannte ich nicht. Ich erinnere mich aber jetzt, wenn du redest, an einen Kongress, wo ein Mediziner einen sehr spannenden Vortrag gehalten hat, und ich habe mal so eine Kurve auch gesehen, also von diesen Vergleichsgruppen, wo man nach einer Operation Menschen gesagt hat, sie bekommen jetzt ein starkes Schmerzmittel und die Kurve geht vom Schmerzempfinden relativ schnell runter, und wo man Menschen nicht gesagt hat, sie bekommen jetzt ein starkes Schmerzmittel, die es auch gekriegt haben, und die Kurve bleibt relativ gleich oder geht nur minimal runter. Ja, also und das hat mich damals sehr beeindruckt. Insofern würde ich schon sagen, dass das, was wir da so mit der Erwartungshaltung irgendwie generieren oder auch mit der Transparenz und mit dem Erklären, was denn passieren könnte im Positiven, dass wir da schon auch viel Einfluss haben. Worüber ich ehrlicherweise aber auch nachdenke, ist, ob ich nicht auch schon einmal vergessen haben könnte, nach einer Aufgabe zu fragen. Und ja, für alle Klientinnen und Klienten, falls das mal passiert sein sollte, das tut mir furchtbar leid. Ja. Und ich werde mich ab jetzt noch mehr zusammenreißen. Das natürlich in der nächsten Stunde dann wieder aufzunehmen.
Genau, ich glaube, es ist
manchmal ehrlicherweise gar nicht so leicht, weil man bereitet sich natürlich vor auf die Stundengänge und wer kommt, und ist dann aber oft so im Hier und Jetzt, was jetzt gerade aktuell und wichtig ist, dass ich mich jetzt bemühe, noch mehr mich zusammenzureißen, versprochen an alle. Genau,
also deswegen auch die Erwähnung. Es war, glaube ich, jetzt nur so, also aus meiner Sicht war es ein sanftes Erinnern daran, dass das halt wichtig sein könnte, dass man da nicht zu sehr gleich, wenn ein neues Thema aufkommt in der Stunde, gleich sagt, okay, um was geht's da, sondern einfach trotzdem die Sachen abklopft, auch so ein bisschen eben, was hat sich verändert natürlich zwischen den Stunden, was hat sich da getan. Das sind ja oft so 1, 2, 3 Wochen dazwischen, da kann sich viel tun, und das ist wieder so die Sache der Erwartungshaltung, dass sich da auch was tut.
Ja, genau, im Innen und im Außen nämlich. Das finde ich auch immer ganz spannend. Das ist so meine Eröffnungsfrage auch ganz oft. Was hat sich, wenn wir über was hat sich getan reden, dass ich es gern aufdrösel auf was hat sich im Inneren getan und möglicherweise bewegt und was war im Außen dazwischen, damit man wieder gut weiter kann. Ja. Du hast gerade schon gesagt, es spielt schon ein kleines bisschen auch in diesen Alltagsrahmen rein. Wie würdest du es denn für den Alltag ableiten, oder was daraus würdest du denn für dich da ableiten?
Ja, also das ist bei diesem speziellen Fall habe ich das Erleben gehabt, dass es sich einfach sehr vermischt, weil jetzt, wie gesagt, Erwartungshaltung, wie gehe ich mit mir um, aber wie rennt es gerade auch natürlich ganz viel ins Privatleben greift. Ich persönlich empfinde es extremst spannend, in Gesprächen mit Medizinerinnen, mit Medizinern, auch im privaten Sektor, wenn man aus einer Patientenrolle zum Beispiel heraus sich das anschaut. Also das ist dann schon die sehr private Sache, wann immer, egal ob man jetzt zum Hausarzt geht oder sonstige Kontexte, irgendwann streift man das zumindest. Und nachdem ich da irgendwie so ein Fan bin und hoffentlich auch die ein oder andere Podcast-Folge dazu nutzen darf, das dann noch auszubreiten, was gerade was Schmerzempfinden, chronische Schmerzen zum Beispiel angeht, aber auch medizinische, gut geführte Gespräche, was Erwartungshaltung, Statistik angeht, auch Überlebenschancen. Ich finde das total spannend. Gibt sehr, sehr viele gute Leute dazu, die da viel geforscht haben, bin ich da sehr sensibel drauf und kann, was so die privaten Sachen angeht, natürlich nur jede Zuhörerin und Zuhörer einfach, ich sage mal, ermutigen, da auch ein bisschen besser zuzuhören. Wenn es medizinische Gespräche gibt, muss ich das jetzt alles, also wie übernehme ich das? Wenn da, was mir große Angst macht, wenn da mal ein, also es ist ja okay, also jede Ärztin, jeder Arzt hat auch Tage müde, überarbeitet, dann hauen die mal was raus, meinen das vielleicht doch anders, aber wir nehmen das in einer sehr suggestiblen Situation wahr, wo jedes Wort zählt und dann kreist das so und dann verselbstständigt sich das manchmal in Handlungen, dass man da vielleicht einfach sagt, okay, kann ich das ein bisschen skeptischer sehen, also wenn es was Negatives ist, ja, wenn kann ich mir da eine andere Idee zurechtlegen, nicht weil ich das nicht glauben will, aber da ist jedes Wort einfach extrem entscheidend und
also auch so also nehme ich mir diese Sätze auch so zu Herzen
ja, genau,
und sind sie für mich genauso Wahrheit oder nicht?
Ja, dass das nicht so eine Art Spell, also dass das nicht so ein irgendeine Ärztin, ein Arzt haut mal so einen Satz raus und man hat das dann irgendwie so 2 Jahre im Kopf. Ich erlebe das, wie gesagt, oft bei Leuten, die mit chronischen Schmerzen zu tun haben, egal ob es Rücken ist oder sonstiges. Also da gibt es total spannende Ansätze zu diesem sogenannten chronischen Schmerz erleben. Was ist Schmerz? Rückenschmerzen, Knieschmerzen, undefinierbare Schmerzen, da kann man einfach extremst viel machen. Und wenn da jemand kommt und sagt, naja, das ist halt jetzt chronisch, auch selbst bei Allergien oder bei Nebenhöhlenentzündungen, bei all diesen Geschichten, das ist halt jetzt chronisch, als Laie hört man da hin und denkt sich, ja super, das ist jetzt halt so, das habe ich jetzt. Ja? Aber dass das variieren kann, dass das manchmal stärker, manchmal schwächer ist, dass das teilweise auch wieder abflachen kann oder manchmal ganz verschwindet, das ist einfach sehr wichtig, auch im Hinterkopf zu haben. Das kann sich verändern. Ja, also auch wenn es ab und an wieder eine Episode gibt, die da auftritt, das kann sich verändern. Das erlebe ich oft in der Arbeit, aber auch privat. Und da hat es mich halt sehr abgeholt, was jetzt so die Freizeit angeht.
Ja, also auch viel Überprüfung eigentlich von dem, was jemand sagt oder nicht sagt oder wie jemand etwas sagt.
Ja, Überprüfung.
Wie ich's dann annehme für mich.
Genau, manchmal auch im ärztlichen Kontext, im medizinischen Gespräch selber spannend, okay, klingt irgendwie jetzt, also wenn eine Statistik rausgeschmissen wird oft, ja, okay, was sagt die Statistik aus? Wer waren die Leute? War das durch die breite Bevölkerung? Waren das Männer, waren das Frauen, waren das alte Leute, junge Leute, waren das sportliche Leute, also auf wen bezieht sich die Statistik? Also das ist oft total spannend, das ist ein eigenes Feld, ja, wir machen es eh gleich zu, aber wir hören dann so irgendwie 20% und 80% so oder die Lebenserwartung ist so und so, aber anhand von wem gemessen? Ja? Also Blutwerte sind ja ein extremes Beispiel. Ja? Da gibt es Blutwerte, jedes Labor teilweise im gleichen Land hat andere Werte, anhand denen sie dir dann sagen, das ist jetzt gesund und das ist krank. Ja? Also das ist total spannend, wenn man das mal hinterfragt. Es gibt einfach einzelne Werte, auch was Vitamine angeht. Da hast du sozusagen bei dem einen Labor vielleicht ein anderes Rufzeichen schneller als beim anderen. Und dann liest du das und denkst dir, oje. Ja? Also ist schon gut, dass du das dann hast, ja, das passt schon. Aber da einfach ein bisschen neugierig sein, glaube ich, und einfach nachfragen, wertschätzen, nachfragen, kann manchmal dazu führen, dass man es ein bisschen aufmachen kann. Und gerade wenn es um schwerere Diagnosen geht, da vielleicht Hoffnung für sich auch nutzen kann, höhere Compliance, ein mehr positive Erwartungshaltung, die auch medizinisch wiederum wirkt. Ja? Freuen sich ja die Ärzte dann auch drüber. Also ist ein sehr weites Feld, verliere ich mich gleich drin, merke ich, aber würde ich auf jeden Fall gerade im medizinischen Sektor dann halt so sehen, dass man das nicht gleich ungefragt alles glaubt.
Ja, ja. Und ich finde, du hast jetzt auch noch ein schönes Wort verwendet, nämlich neugierig sein oder einen Begriff eben genutzt, der da eigentlich ganz viel beinhaltet. Einfach neugierig sein, was bedeutet es denn jetzt auch für mich?
Genau, vielleicht. Genau. Und was glaube ich, was es bedeutet, weil ich das jetzt gehört habe, aber weiß ich das eigentlich? Ja, also es ist total sehr, sehr, sehr spannend, ja, sagen wir mal so.
Ja,
Ja,
also ein Plädoyer für Neugierde und Hinterfragen in dem Fall noch.
genau. Ohne, muss ich jetzt aber trotzdem noch sagen, also in gutem Austausch mit vielen Medizinerinnen und Medizinern natürlich, ohne da jetzt irgendwie die Aluhut-Fraktion hervorzukämmen, dass ich sage, die haben alle keine Ahnung und die Pharma und so, das meine ich damit absolut nicht. Davon möchte ich mich nochmal, auch im Sinne unseres Podcasts, distanzieren. Und das geht's gar nicht. Es geht nur um mehr Bewusstsein, dass das gerade, wenn man eine Erkrankung hat oder wenn man mal beim Arzt ist, dann ist man schon sehr, sehr aufnahmefähig und sehr suggestibel. Oft ist man sehr nervös, sehr ängstlich und dann kennen das viele Leute, die zuhören, die dann sagen, ja, puh, das hat mich dann lange beschäftigt oder den Satz habe ich immer noch im Kopf. Und dass man da ja, aufmerksam damit umgeht, was man sich nimmt und was man sich vielleicht besser nicht nimmt.
Genau, und das zeigt
Ja.
einfach auch, welche Bedeutung die Kommunikation da
Ja.
hat, und eben der Kontext, also von dem wir ja ausgegangen sind.
Genau, ja. Ja, schön.
Okay, danke, lieber Alex.
Ja,
Super
ich sag
spannend,
danke.
wieder einmal. Und ich
Ja.
bin jetzt schon neugierig, um beim Thema neugierig zu bleiben, was du dann für die nächste Folge mit
Ja,
haben wirst.
na, ich freue mich drauf und bin natürlich ebenfalls neugierig auf deine, die wir jetzt dann bald hören werden. Ja,
Genau.
gut.
Gut,
Dann
dann
schönen Tag.
danke und einen schönen Tag dir. Tschüss.
Danke, ciao.
Kopfzerbrechen.